HR2 Kultur zum Nachhören. Hörbuchzeit.
Und nun zu Volker Kutscher und Marlow, der siebte Radroman. Der Autor ist 1962 geboren und war nach dem Studium zunächst Tageszeitungsredakteur und Drehbuchautor, bevor er seinen ersten Kriminalroman schrieb. Heute lebt er als freier Autor in Köln. Sein Roman »Der nasse Fisch« war 2007 der Auftakt seiner Krimiserie um Kommissar Gerion Rath im Berlin der 30er Jahre. Der war auf Anhieb ein Bestseller, dem bisher 5 weitere folgten. Die Reihe ist außerdem die Vorlage für die internationale Fernsehproduktion »Babylon Berlin«. Dorothee Meyer-Karweg, gerade ist der 7. Roman um den Kriminalkommissar Gerion Rath erschienen. Was für ein Mensch ist er?
Ja, Gerion Rath stammt eigentlich aus Köln. Sein Vater war dort ein hohes Tier bei der Polizei. Die beiden haben sich nicht so ganz verstanden, Vater und Sohn. Und so ließ sich Rath dann 1929 nach Berlin versetzen. Es fiel dem Kölner dann ziemlich schwer, sich in Berlin einzuleben. Aber dann hat er sich doch dran gewöhnt. So als Typ ist er eher unpolitisch. Er will sich aus der Politik raushalten. Was gar nicht so einfach ist in dieser politisch hochbrisanten Zeit. Volker Kutscher schreibt jetzt für jedes Jahr einen Krimi. Also begonnen hat er 1929 und nun dieser Roman, dieser 7. Roman spielt im Spätsommer 1935. Gerion Rath hat mittlerweile geheiratet und zwar Charlie, eine sehr ambitionierte und politisch sehr aktive junge Frau. Und gemeinsam haben sie dann noch ein Pflegekind aufgenommen, das heißt Fritz.
Und um was geht es dieses Mal?
Ja, es gibt mehrere Handlungsstränge, aber der eigentliche Krimiplot beginnt damit, dass Gerion Rath zu einem, wie es scheint, erstmal einfachen Verkehrsunfall gerufen wird. Wir hören jetzt David Nathan als Interpreten.
Der Fahrersitz bot keinen schönen Anblick. Er war voller Blut und voller Scherben. Auf dem Gehweg neben dem Auto lag eine blutbeschmierte Metallstange, die eine frische Sägekante aufwies. Rath spürte ein flaues Gefühl in der Magengegend, als er realisierte, dass dies das Stück der Lenkstange sein musste, das die Schupos aus dem Brustkorb von Otto Lehmann gezogen hatten. Er wandte sich lieber dem Wagen vorn zu, der nahezu unversehrt wirkte. Langstielige Rosen verteilten sich im gesamten Fahrgastraum wie ein Mikado-Spiel. Einige waren auch neben dem Wagen gelandet. Im Fußraum entdeckte er eine schwarz-lederne Aktentasche, die unter den Sitz gerutscht sein musste und dort festklemmte. Rath musste kräftig ziehen, um sie zu befreien. Sie sah so gut wie unversehrt aus. »Wie zerbrechlich doch so ein Mensch ist«, dachte er. »Zwei Männer sterben und diese Tasche bekommt nicht einmal einen Kratzer ab.« Er wischte die Scherben vom Leder und suchte nach einem Namensschild oder ähnlichem. Doch alles, was er fand, waren eine Schachtel Asbachbohnen und ein großer brauner Briefumschlag, die sauber voneinander getrennt in der Tasche verstaut waren. Ein frankierter, aber nicht gestempelter Großbrief, adressiert an eine Familie E. Seitz, Schwabach, Nürnberger Straße 38. Er drehte den braunen Umschlag mehrfach um, doch nirgendwo war ein Absender vermerkt. Natürlich durfte er das nicht, dennoch öffnete Rath den Brief kurzerhand. Sollte er dort den Namen des Absenders finden, könnte ihnen das viel Zeit sparen. Und was störte es einen Toten, wenn man dessen Postgeheimnis missachtete? Den Kollegen würde er einfach erzählen, der Umschlag sei durch die Gewalt des Unfalls zerrissen. So dachte er, während er den Brief öffnete, doch keine Minute später verfluchte er seine Leichtfertigkeit. Die erste Ahnung, etwas falsch gemacht zu haben, überkam ihn, als er den Aufdruck »Geheime Reichssache« auf den beiden Aktenmappen las, die er aus dem braunen Umschlag zog. Die Ahnung wurde zur Gewissheit, als er eine der Mappen aufschlug und schon beim ersten Überfliegen des Textes auf den Namen Hermann Göring stieß.
Tja, Hermann Göring war ja ein hohes Tier in der NS-Zeit und 1935 war er gerade zum Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe befördert worden. Dieser Göring soll nun erpresst werden. Es geht um geheime Akten, es geht um Morphium und dieser Verkehrsunfall war natürlich keiner, sondern richtiger Mord. Wir erfahren in diesem Band dann auch viel Über diesen Mordfall natürlich, aber auch über Rads Gegenspieler, nämlich den Unterweltkönig Johann Marlow. Also alles über seine Herkunft, seinen Werdegang und so weiter. Dieser Marlow, der taucht auch in allen Bänden von Gerion Rath auf. Und es geht in diesem Band auch mehr und mehr um Charlie. Die schlägt sich als Anwaltsgehilfin und Privatdetektivin durch. Und sie gerät mit Rath immer mal wieder, also ihren Ehemann, in Konflikt, der beschlossen hat, zum Landeskriminalamt zu wechseln, obwohl dies von einem NSDAPler geleitet wird. Und sie ist ja politisch sehr aktiv und kann das überhaupt nicht verstehen.
Ja, Dorothee Meyer-Karweg, ich weiß ja, dass Sie die Krimis von Volker Kutscher sehr mögen. Was fasziniert Sie so daran?
Ja, ich bin eigentlich gar nicht so ein Krimi-Fan, aber diese Mischung aus Krimi und Zeitgeschichte, die finde ich schon sehr, sehr spannend. Außerdem sind die zeitgeschichtlichen Fakten sehr genau recherchiert. Also Volker Kutscher hat ja selbst auch Geschichte studiert und er versucht sich dann mit sehr vielen Quellen in diese Zeit hinein zu versetzen. Also bis in die Wortwahl, das merkt man. Da werden Worte gebraucht, die heute total ungebräuchlich sind. Und alle seine Quellen listet er auch wunderbar auf der Internetseite www.gerionrath.de. Gerion Rath in einem Wort geschrieben und Rath mit TH. Da kann man sehr viel nachsehen, da kann man Bilder gucken, also da kann man Stadtpläne aus der damaligen Zeit nachsehen und so weiter. Es macht richtig Spaß, sich da so ein bisschen durchzuwühlen. Aber das ist es eben nicht nur. Der Plot ist zwar relativ brutal, aber leider auch ziemlich glaubwürdig und die Figuren sind sehr vielschichtig. Also Rath selbst ist eine sehr ambivalente Figur. Er ist definitiv kein Held. Das merken wir so im folgenden Ausschnitt, als er beispielsweise seinen Pflegesohn Fritz in Nürnberg besucht, der dort mit der HJ, also mit der Hitlerjugend, beim Reichsparteitag ist, gerät Rath in eine Menschenmenge, die Adolf Hitler zujubelt.
Die Heilrufe schwollen an, je näher der schwarze Mercedes kam, und Rath spürte, dass er, wie von einer unsichtbaren Macht getrieben und ohne dies bewusst zu wollen, dabei war, mit den anderen den rechten Arm zu heben, weil hier niemand war, der nicht den Arm hob, weil alle es taten, und er merkte, dass er nicht dagegen ankam. Es war nicht einmal die Angst, verprügelt zu werden, weil er den deutschen Gruß verweigerte. Niemand achtete auf ihn, alle schauten sie nur gebannt auf die Straße und den schwarzen Wagen. Es war etwas anderes, das ihn dazu trieb, mitzumachen, etwas, das er sich nicht erklären konnte und das ihm unheimlich war. Und dann hörte er, wie das Wort Heil aus seinem Mund kam, einmal, zweimal, dreimal. Er, Gerion Rath, der in Berlin den deutschen Gruß verweigerte und verschlampte, wo immer das nur möglich war, stand hier in Nürnberg am Straßenrand und riss, getragen von der Masse und ihrem Rhythmus, in einem Fort den rechten Arm hoch.
Tja, Gerion Rath ist also ein Mensch, der politisch ja nicht so unbedingt Position bezieht und damit wird er auch ziemlich menschlich. Wenn wir ehrlich sind, wüssten wir ja auch nicht, ob wir gegen solche Massenhysterien gefeit wären.
Es wird wahrscheinlich auch noch eine 8. Folge der Gerion Rath-Krimis geben. Meinen Sie, es bleibt so spannend wie bisher oder sind die Figuren nun auserzählt?
Ja, ich glaube nicht, dass sie auserzählt sind. Also beispielsweise bei Gerion Rath, der hat sich ja bislang immer so durchgemogelt durch die NS-Zeit. Aber ich denke, bald muss er doch mal Stellung beziehen, wie er zum Regime steht. Und Charlie, seine Frau, die ist ja eindeutig in ihrer Position, aber es deutet sich so an, dass sie wahrscheinlich in den Widerstand geht. Das dürfte dann auch zu einer Zerreißprobe in deren beiden Beziehungen führen. Und der kleine Fritz, der war bislang ziemlich glühender Anhänger der Hitlerjugend. Die haben ja immer so Geländespiele und sowas gemacht, das fand er ganz toll. Aber langsam kommen in diesem 7. Band dann auch so leise Zweifel. Und da kann man auch gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt.
Wie macht sich denn David Nathan als Sprecher der Krimis von Volker Kutscher?
Ja, David Nathan ist ja ein bekannter Sprecher. Er ist beispielsweise auch die deutsche Stimme von Johnny Depp und anderen Schauspielern. Und er liest Romane von Haruki Murakami, von David Foster Wallace, aber auch Bestseller von Stephen King. Also er hat da schon eine sehr große Bandbreite. Und ich finde ihn einen sehr guten Interpreten hier. Er kann sehr schneidig klingen. aber auch ja, so den Berliner Arbeitertypen eine Stimme geben. Also Berlinern kann er hervorragend. Und insgesamt überträgt er sehr gut diese untergründig sehr bedrohliche Stimmung in der NS-Zeit. Also er kann der NS-Diktatur einen Sound geben und dieser Sound schwingt immer mit in Text und dann eben auch im Ton.
Vielen Dank. Dorothee Meyer-Karweg über Marlow, der siebte Radroman von Volker Kutscher. Der Sprecher ist David Nathan. Die zwei MP3-CDs haben eine Länge von 13 Stunden und 42 Minuten und kosten 24 Euro. Erschienen sind sie bei Hörbuch Hamburg.